Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte zu Beginn noch etwas weiter sagen. Und zwar genauso wie jeden Sonntag haben wir das auch diesen Sonntag so, dass wir Gebetsanliegen sammeln, wenn ihr etwas habt, wofür wir zusammen als Gemeinde beten, dass wir zusammen vor den Herrn bringen. Dürft ihr das gerne an Martin weiterleiten per WhatsApp oder auch an Willi Janssen. Und am Ende der Predigt werden wir das dann hier veröffentlichen, weitersagen, dass wir das auch mit ins Gebet nehmen können. Als ich heute morgens unterwegs war hierhin, nach Marienheide, da musste ich unterwegs einmal schmunzeln, das war schon hier in Marienheide. Ich habe hier ein großes Plakat gesehen, auf dem Plakat stand: Jesus Christus ist auferstanden. Und ein paar Meter weiter war noch ein Plakat und auf dem Plakat stand: Treue wird belohnt. Aber dieses zweite Plakat war im Zusammenhang mit einer Mineralwasserwerbung. Ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Jesus ist auferstanden und wenn wir ihm nachfolgen, werden wir einmal belohnt. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ich dachte, passt eigentlich ganz gut zusammen. Gut, nun zur eigentlichen Predigt. Im Juni letzten Jahres hatte ich begonnen mit der Predigtreihe Alter und neuer Wein. Heute, ein Dreivierteljahr später, möchte ich die letzte Predigt in diesem Zusammenhang machen. Wir hatten vier Predigten in diesem Zusammenhang und heute die fünfte Predigt und damit will ich auch abschließen. Zum Schluss möchte ich noch mal in Kürze wiederholen, worum es ging, dass wir einfach noch mal den ganzen Zusammenhang haben und weil es immer halt große Abstände dazwischen waren, damit wir noch mal den Zusammenhang haben und das ein bisschen besser nachvollziehen können. Ja, heute soll es darum gehen, um den inwendigen Kompass. Der Kompass, der in uns ist, unser innerer Kompass. Das ist ein Prinzip, der inwendige Kompass. Das ist ein sehr anspruchsvolles Prinzip. Das ist ein sehr hohes Ziel, das wir nur mit Gottes Hilfe schaffen können. Dieses Prinzip des inneren Kompass, den schütteln wir nicht einfach so aus dem Ärmel. Den schaffen wir mit Gottes Hilfe. Und dieser innere Kompass, dieses Prinzip des inneren Kompasses, darf nie im Widerspruch zu den vorigen zwei Prinzipien stehen. Das war ja das Prinzip der Liebe und das Prinzip der Würde. Vielmehr ist dieses Prinzip des inneren Kompasses eingebettet oder umrahmt oder umkreist durch den immer oder das Prinzip der Würde und der Liebe umkreist den inneren Kompass, das Prinzip des inneren Kompasses. Und das darf nie im Widerspruch dazu stehen. Dieses Prinzip des inneren Kompasses, es kann ganz schnell missbraucht werden, missverstanden werden und es kann zu großen Problemen kommen. Deswegen ist es ein anspruchsvolles Prinzip, aber ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Prinzip in unserem Leben. Was genau dieser innere Kompass ist, darauf komme ich noch. In der Bibel finden wir drei große Bündnisse, drei Bünde, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Die Bibelstellen, die ich heute lese, die seht ihr auch bei euch auf dem Bildschirm. Das ist dann nach der neuen Genfer Übersetzung, nach der NGÜ. Ich werde aus der Luther 84 lesen. Gott schließt mit Abraham einen Bund. Es fängt so ganz unspektakulär an. Gott beruft Abraham ohne große Vorgeschichte. Und wir lesen in 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 2 und 3, da heißt es, da sagt Gott zu Abraham: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott sagt Abraham etwas, was er mit ihm vorhat, wie er ihn segnen will, was er sein soll. Weiter heißt es in 1. Mose 15, 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Abraham glaubte den Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Also Abraham glaubte dem Herrn, und er rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Oder man kann auch sagen, ja, oder vielleicht kann ich noch mal die andere Bibelstelle lesen und dann sage ich noch ein paar Worte. In 1. Mose Kapitel 17, Verse 1 und 2, da heißt es:
Als aber Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Also Gott sagt zu dem Abraham: Ich will einen Bund mit dir schließen, wandle vor mir oder vor meinen Augen und sei fromm. Oder lebe richtig, lebe so, dass es mir gefällt. Nun würden wir uns fragen, ja, wenn Gott jetzt zu Abraham sagt, du sollst richtig leben, woher soll denn Abraham wissen, wie er leben soll, dass es richtig ist? Woher soll Abraham wissen, was richtig und was falsch ist, was Gott für richtig hält und was Gott für falsch hält? Gibt Gott Abraham etwa viele Gebote oder lässt Gott irgendwie eine Schriftrolle vom Himmel fallen, wo Gott sagt, was richtig und falsch ist? Gott gibt, wenn wir lesen, die Geschichte von Abraham, Abraham hat von Gott kein einziges Gebot bekommen. Er hat lediglich das Bundeszeichen Zeichen der Beschneidung bekommen, ja, bei der Beschneidung das Bundeszeichen. Aber Gott hat Abraham kein einziges Gebot gegeben gesagt, was richtig und falsch ist. Aber wie konnte Abraham trotzdem so leben, dass er Gott geglaubt hat und dass er richtig gelebt hat? Das war nur möglich, weil Gott, wie wir hier gelesen haben, wandle vor mir und sei fromm. Abraham hatte eine innige Beziehung mit Gott gehabt. Gott redete mit ihm, er glaubte ihm, er vertraute ihm sein Leben an, und deswegen war es für Abraham möglich, so zu leben, wie Gott es will. Und in Hebräer Kapitel 11 können wir lesen, von den Glaubenden oder von den Glaubenshelden aus dem Alten Testament, da wird auch Abraham erwähnt. Und da heißt es von ihm, dass er Gott geglaubt hatte und das hat Gott ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also dieser erste Bund mit Abraham, der ist ganz ohne Gebote und ohne moralische Anweisungen ausgekommen. Abraham hat mit Gott gelebt, vor seinen Augen gelebt und er war fähig, so zu leben, wie Gott es für richtig gehalten hat, so dass Gott gesagt hat, er ist ein gerechter Mann, er hat richtig gelebt. Obwohl Abraham nicht sündlos war, nicht perfekt war, trotzdem hat er richtig leben können. Er hat Gott vertraut, er hat auf Gott sein Leben anvertraut und Gott hat gesagt, du hast richtig gelebt. Der zweite große Bund, den wir in der Bibel finden, das ist ein ganz anderer Bund, der Bund mit Mose. Und wir können da lesen in 2. Mose Kapitel 19, die Verse 5 und 6. 2. Mose 19, die Verse 5 und 6. Da sagt Gott zu Mose: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also Gott sagt, sie sollen meinen Bund halten, sollen auf meine Stimme hören. Was bedeutet das konkret? Wir lesen dann weiter. Gott hat Mose ganz, ganz viele Gebote und Anweisungen gegeben. Gott hat jedes Detail des Lebens mit Geboten, mit moralischen Anweisungen versehen. Und in einem Kapitel weiter, in 2. Mose Kapitel 20, was kommt da? Wer weiß es? Da kommen die 10 Gebote. Gott gibt Mose die 10 Gebote für das Volk. Und dann weiter lesen wir in den Mosebüchern viele weitere Gebote und Gesetze. 613 Gebote und Verbote gibt Gott dem Volk in vielen oder in allen Bereichen ihres Lebens, wie sie leben sollen. Also ein Bund, der zweite Bund, er ist ganz, ganz anders als der erste Bund. Von vorne bis hinten versehen mit Geboten und Verboten für das Volk. Und Gott sagt, haltet das, lebt so. Zum Beispiel einige Gebote, die wir finden, zum Beispiel durfte das Volk Israel oder die Menschen damals, sie durften keine Sachen tragen aus zwei unterschiedlichen Stoffen, zum Beispiel aus Baumwolle und Polyester oder anderen Stoffen. Man durfte auch keine zwei unterschiedlichen Tiere an einen Flug spannen, zum Beispiel einen Esel und einen Ochsen. Man durfte nicht an einem Weinberg zum Beispiel Oliven und Wein anpflanzen. Man musste um das Dach ein Geländer bauen, ja, Bauverordnung. Heute ist das zum Beispiel bei uns nicht mehr so relevant, das mit dem Geländer um das Dach, weil bei mir auf dem Dach wahrscheinlich der Einzige, der sich dort befindet, entweder ich schon mal oder der Schornsteinfeger, aber er braucht nicht unbedingt ein Geländer.
Also wir sehen, diese moralischen Gebote oder Anweisungen, sie sind auch zeitbedingt. Damals hatte man Flachdächer und da haben sich die Menschen auf den Dächern aufgehalten, in der Sonne. Da spielte sich viel Zeit ihres Lebens ab, deswegen musste auch ein Geländer her. Heute braucht man das nicht mehr. Und was sagt Gott dann zu diesem Bund? In 5. Mose, Kapitel 6, Vers 25. 5. Mose 6, Vers 25, da heißt es, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir, oder das sagt Mose, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Er sagt, das wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir alles tun, was Gott uns geboten hat. Also gerecht werden durch das Tun dieser vielen Gebote, die Gott gesagt hat. Und im Laufe der Zeit, dann später, haben die Rabbiner zu diesen 613 Geboten viele weitere Gebote hinzugetan. Und weil man so sehr wollte, Gott zu gefallen, Gott gehorsam zu sein und ja nicht irgendein Gebot zu übertreten, deswegen hat man das versucht, so ein bisschen zu verfeinern und nochmal zu konkretisieren. Und es ist eine große Last für das Volk geworden. Im Neuen Testament wollen wir einmal lesen, was das Fazit von Paulus über diesen Bund ist. Was sagt Paulus in Römer Kapitel 9 zu diesem Bund, zu diesem zweiten Bund? Römer Kapitel 9, die Verse 31 und 32. Da heißt es, Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschande werden. Also, Paulus sagt hier, sie haben danach getrachtet, dieses zu tun, das, was Gott ihnen geboten hat, aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, das alles einzuhalten. Und er sagt, dieses Bündnis, dieser zweite Bund, er ist gescheitert. Nun lesen wir von einem dritten Bund in Lukas Kapitel 22. Lukas 22, Vers 20, da heißt es, desgleichen, also da geht es um Jesus, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus macht hier einen neuen Bund, der dritte Bund, den wir in der Bibel finden. Wie wird dieser dritte Bund sein? Wird er so sein wie der Bund mit Abraham, der ohne Gebote auskommt? Oder wird er so sein wie der Bund von Mose, der mit vielen Geboten und Verboten versehen ist? Oder wird das vielleicht eine Mischung aus beidem sein? Wie wird dieser Bund sein? Wie will es Jesus erreichen, dass seine Jünger, seine Nachfolger ihm richtig gehorsam sind, dass sie seinen Willen tun? Oder man könnte auch sagen, wird das ein Bund sein, der durch Ethik zustande kommt und gelebt wird, oder eher durch Moral, durch viele moralische Anweisungen und Gebote. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die ersten Christen, die dann später gelebt haben, wo die Menschen wieder Christen geworden sind, und in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass diese Menschen, sie hatten nicht das Alte Testament. Sie hatten das Alte Testament, es gab Abschriften davon in hebräischer Sprache, aber viele, die gläubig wurden, waren ja auch Heiden. Sie waren vielleicht Römer, waren Griechen und sie konnten nicht die hebräische Sprache oder in Hebräisch lesen. Das heißt, sie hätten, wenn es darum ging, diesen dritten Bund so zu handhaben wie den Bund mit Mose durch viele moralische Gebote, dann müssten sie erstmal die hebräische Sprache lernen, oder aber man müsste dieses Hebräische übersetzen ins Griechische, und dann müssten sie diese Gebote, die Gott Mose gegeben hat,
lernen einzuhalten. Aber davon finden wir nichts in der Bibel. Jesus hat es nicht gesagt. Und das war auch nicht so einfach, wie man das heute machen kann, vielleicht in einer App, dass man sich das übersetzen kann oder in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen mit Google Translate oder einfach übersetzen. Das war damals nicht so einfach. Aber das war auch nicht so wichtig. Denn dieser neue Bund, er glich oder war ähnlich dem von Abraham. Es war ein Bund, der aufgebaut ist auf Ethik und nicht auf Moral. Als Paulus unterwegs war, um den ersten Christen das Evangelium zu predigen, und einige Gemeinden waren entstanden, und es gab noch nicht so viel Abschrift, oder wie sollten die Leute jetzt wissen, was richtig und was falsch ist? Wie sollten sie leben? Konnten sie einfach so leben wie bisher? Man hat sich vielleicht bekehrt, man glaubte, dass es Jesus gab, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt, und man sollten jetzt einfach leben wie bisher? Nein, so, die sollten nicht einfach leben wie bisher, sie sollten sich verändern lassen. Und Paulus oder auch Petrus und die anderen Apostel haben auf etwas ganz besonders viel Wert gelegt. Sie wollten eins klarstellen oder eins feststellen, das die Menschen hatten. Paulus und die anderen Aposteln, denen war es wichtig, dass die Menschen den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist dieser inwendige oder innere Kompass in uns. So wie der Kompass immer nach Norden zeigt, egal wo wir uns auf der Welt befinden, ob wir vielleicht im Urlaub sind, in einem anderen Land, wenn wir den Kompass, jetzt so einen analogen Kompass nehmen würden, der würde uns immer nach Norden zeigen oder immer zeigen, wo Norden ist mit dem Pfeil. Oder wenn wir irgendwo auf Dienstreise ist, auch da würde der Kompass uns immer nach Norden zeigen. So ist es auch mit dem Heiligen Geist, oder wir können auch sagen, mit dem Geist Christi. Er wird nie im Widerspruch sein zu dem, was ich eingangs gesagt habe, zu der Liebe und zu der Würde. Zu diesem Prinzip der Liebe und Würde. Er wird das immer unterstreichen oder ist immer eingebettet darin. Und darauf haben die Apostel Wert gelegt und wollten unbedingt sicherstellen, dass die Christen den Heiligen Geist in sich haben. Und so war es auch an Pfingsten, Jesus, wo er in den Himmel aufgefahren ist, und er hat gesagt zu seinen Jüngern: Bleibt in Jerusalem und wartet, bis ich euch ganz viele Abschriften von dem Gesetz von Mose vom Himmel regnen lasse. Nein, wartet darauf, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und so war es dann noch an Pfingsten. Sie waren zusammen und der Heilige Geist kam auf sie alle. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Also sie haben nicht darauf geachtet und gefragt, na, wie sieht es bei euch aus mit dem Erlernen der hebräischen Sprache, oder wurden denn schon genug Abschriften von dem Alten Testament ins Neue gemacht oder ins Griechische übersetzt, wie weit seid ihr da? Nein, sie wollten sicherstellen und gefragt, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Und sie legten die Hände auf sie, und es war ihnen wichtig, dass der Heilige Geist in den ersten Christen war, denn dann wurden sie befähigt, oder dann waren sie in der Lage, so zu leben, wie Gott es will. Sie waren in der Lage, Gott gehorsam zu sein. In der Apostelgeschichte Kapitel 10, zwei Kapitel weiter, Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 44, da heißt es: Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Also dieses Privileg des Heiligen Geistes, es war nicht nur für die Juden da, nicht nur die Juden haben den Heiligen Geist bekommen, sondern wir haben hier auch gesehen, das war für die Juden sehr verwunderlich, dass auf einmal auch die Heiden, die nicht zu dem eigentlichen Volk Gottes im ursprünglichen Sinne gehört haben, dass auch sie den Heiligen Geist bekommen haben. Denn es war ganz, ganz wichtig, dass der Heilige Geist in den Menschen ist, denn dann waren sie in der Lage, richtig zu leben. Darauf haben die Apostel Wert gelegt und geachtet, dass auch die Juden und die Heiden den Heiligen Geist in sich haben. Als Paulus in Ephesus war, Apostelgeschichte Kapitel 19, Apostelgeschichte 19, die Verse 1 und 2. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand, zu denen er sprach: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, bis hierhin 1 und 2. Paulus fragt sie: Habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig wurdet? Und sie kannten das noch nicht. Und Paulus sorgt dafür, dass die Menschen, dass die Christen den Heiligen Geist in sich haben. Das war unausweichlich oder es war unbedingt notwendig, damit die Menschen damals richtig leben können. In 2. Korinther, Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. 2. Korinther 3, 4 bis 6. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Wir sind Diener dieses neuen Bundes, dieses Bundes mit Jesus Christus. Und es ist ein schwerer Bund. Es ist für uns irgendwie Menschen leichter, einfach irgendwelche Gebote einzuhalten und sagen, okay, dann können wir abhaken, gucken, okay, haben wir das alles erfüllt oder nicht. Aber dieses Leben in der Abhängigkeit von Gott, in einer innigen Beziehung mit Gott, mit dem Heiligen Geist zu leben, es ist schon nicht ganz einfach. Es ist schwieriger, als nach moralischen Geboten zu leben. Irgendwie ist es so für uns Menschen. Da fühlen wir uns so ein Stück weit sicherer. Aber wie Paulus sagt, nicht, dass wir aus uns selber etwas tun können, sondern wir sind tüchtig oder Gott befähigt uns, in diesem neuen Bund zu leben oder mit anderen Worten richtig zu leben. Denn der Buchstabe tötet, das heißt, diese moralischen Gebote, sie bringen nicht das Leben. Aber der Geist, er bringt das Leben, er macht lebendig und er befähigt uns, richtig zu leben. Dieser Geist Gottes, er befähigt uns, er ist ein Kompass für uns, dass wir dadurch moralisch richtig leben können, dass wir ableiten können oder er zeigt uns, wie wir moralisch richtig leben können, was wir tun sollen und was nicht. Nicht, dass wir Moral gar nicht mehr brauchen, dass wir jetzt sagen, okay, wir können leben, wie wir wollen. Nein, dieser Heilige Geist, er führt uns so, dass wir in moralischen Fragen richtig handeln können. Deswegen sagt uns auch Gott oder die Bibel immer wieder, werdet voll Geistes oder den Geist dämpft nicht. Oder wen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und so weiter. Immer wieder werden wir dazu aufgefordert, mit dem Geist Gottes zu leben, in der innigen Beziehung. Denn das ist dieser Geist Gottes, er beinhaltet in sich das, was Jesus Christus gelebt hat, was Jesus Christus gepredigt hat. Dieser Geist Gottes, er ist nie im Widerspruch zu dem, was wir über Jesus in der Bibel lesen. Das ist der Geist Christi oder der Heilige Geist, ist dasselbe. Der beinhaltet alles das, was Jesus uns Menschen mitteilen will, dass wir richtig leben können. Eine Frage an dich persönlich. Wie ist es in deinem Leben, wenn du Christ bist? Erfährst du diesen Heiligen Geist? Hast du diesen Heiligen Geist in dir? Oder irgendwie merkst du da nichts, dass da was ist? Du lebst vielleicht, treibt dich der Heilige Geist? Bewirkt er in deinem Leben? Bei Abraham haben wir gesehen, er lebte vor Gottes Augen, wie wir gelesen haben. Er lebte ganz nah bei Gott. Und so war es ihm möglich, richtig zu leben, gottgewollt zu leben. Er war gerecht in Gottes Augen. So ist es auch bei uns. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der soll uns antreiben, der soll uns führen, damit wir richtig leben können. Damit wir das tun, was Jesus geboten hat, oder diese Ethik von Jesus, nach der Liebe zu trachten, liebevoll zu sein, Liebe zu leben oder auch würdevoll zu sein, die Menschen mit Würde zu begegnen. Dieses alles will der Geist Gottes uns lehren und uns mit auf den Weg geben. Wie ich schon gesagt habe, dieses Prinzip des inwendigen Kompass, das kann auch oft missbraucht werden. Wie viele Menschen schon gesagt haben, der Heilige Geist hat mir gezeigt oder gesagt, ich habe von einem Beispiel gehört, ich weiß nicht, ob das so wahr ist, da war eine Jugendkonferenz und dann kamen zwei Brüder, zwei Männer zu einer jungen Frau zu sagen, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst. Ja? Jetzt kommen zwei und sagen zu der gleichen Frau, der Heilige Geist hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. Ja, irgendwas stimmt doch dann nicht. Hat der Geist beiden gezeigt, beide sollten sie gleichzeitig heiraten oder wie? Also auf diesem Gebiet kann auch oft können Missverständnisse entstehen, können auch vielleicht kann man sich vielleicht das eine oder andere einbilden und sagen, ja, das hat der Heilige Geist mir gezeigt, aber es kann auch die innere Stimme sein, es kann unser Fleisch sein, das uns durcheinander bringt und wir meinen, es ist der Geist Gottes, der uns etwas zeigt oder uns treibt und dabei hören wir auf unsere eigene Stimme, dabei hören wir vielleicht auf unser eigenes Ich, auf unser Egoismus. Aber wir haben gelesen, dass Gott uns befähigt hat, richtig zu leben. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, nicht damit wir vielleicht das Falsche tun, sondern damit wir richtig leben können. Aber wie klappt es? Wie können wir richtig leben? Wie kann der Geist Gottes in uns wirken? Bei den moralischen Geboten ist das so, dass diese moralischen Gebote, die kommen von außen auf uns zu und wir versuchen sie so einzuhalten. Aber der Geist Gottes, er ist in uns und er will aus uns herauswirken. Und es ist nicht so, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir den Heiligen Geist, jetzt können wir leben, wie wir wollen, jetzt können wir die Sau rauslassen. Nein, wir sollen nicht die Sau rauslassen, sondern wir sollen Christus oder den Heiligen Geist rauslassen. In Galater, Kapitel 5, Galater Kapitel 5, Vers 16 und 17, da heißt es, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also jetzt einfach zu sagen, naja, wir haben jetzt den Heiligen Geist, jetzt können wir leben, wie wir wollen. Jetzt sagst du, du kannst leben, wie du willst. Es ist ja, ich versuche nach dem ethischen Prinzip zu leben und ich habe den Heiligen Geist und jetzt mache ich, was ich will. Paulus sagt hier ganz deutlich, auch zu den ersten Christen damals, weil er genau wusste, dass die Menschen wahrscheinlich so reagieren, wie heute vielleicht einige Menschen reagieren und reagieren würden. Und er sagt, wenn ihr den Heiligen Geist habt, das ist kein Automatismus in euch, dass ihr jetzt keine Fehler macht, dass ihr sündlos seid, sondern vielmehr seid euch dessen bewusst, dass ihr jetzt in einem Kampf lebt. Denn wir haben unser Fleisch, unser eigenes Ich, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unser Egoismus in uns, das wirkt dem Heiligen Geist entgegen. Weil von Natur aus wollen wir, dass es uns am besten geht. Wir wollen alles für uns. Wir sind egoistisch, wir sind ich-bezogen. Und das kommt immer wieder bei uns auch zum Vorschein. Auch wenn wir bekehrt sind, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, dieses Verhalten legen wir immer wieder an den Tag. Und er sagt, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann müssen wir, es ist ein Kampf, der in uns stattfindet. Und wenn wir jetzt nicht kämpfen würden, dann würden wir einfach fleischlich leben. Dann brauchen wir den Heiligen Geist nicht. Aber der Heilige Geist, er will uns lehren, richtig zu leben. Gegen das Fleisch, gegen unsere eigenen Wünsche anzukämpfen. Weil unser eigenes Ich, unser Fleisch, er tut nicht das, was Gott will unbedingt. Vielleicht auch manchmal, aber grundsätzlich einmal nicht. Deswegen sagt Paulus, das ist ein Kampf für die Menschen damals und auch heute für uns. In Galater Kapitel 5, Vers 13, das heißt ein bisschen weiter vorne, da sagt Paulus, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass durch die Freiheit nicht das Fleisch Raum, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Paulus sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr braucht dieses Alte Testament mit den ganzen Geboten nicht mehr zu erfüllen. Aber er sagt, wenn ihr zur Freiheit berufen seid, dann seid ihr auch gleichzeitig zur Verantwortung berufen. Ihr seid zur Verantwortung berufen, nicht, dass ihr jetzt leben wollt, wie ihr leben könnt, wie ihr wollt. Denn dann würde das Fleisch euch regieren und dann würdet ihr sündigen, dann würdet ihr von Gott immer weiter weggehen. Sondern er sagt, durch eure Freiheit passt auf, dass ihr nicht eurem Fleisch, eurem eigenen Ich Raum gebt. Seid darauf bedacht, denn das wird so kommen, ihr müsst dagegen ankämpfen. Und er sagt zu ihnen, schaut darauf, wer regiert euch? Wer treibt euch an? Ist das euer eigenes Fleisch oder ist es der Geist Gottes, der in euch wohnt? Nun stellt sich jetzt die Frage, ja, wie merke ich denn oder wie weiß ich denn, ob mich jetzt mein Fleisch oder mein eigenes Ich, der Egoismus, regiert oder antreibt? Wie haben es die Menschen damals gelernt? Wie konnten die Menschen es damals feststellen, was Paulus meinte? Wie können wir es heute feststellen, wer treibt mich an? Ist das mein Ich? Ist das unser Fleisch, wie die Bibel es nennt? Oder ist es der Geist Gottes, der in uns wirkt? Nun, Paulus gibt einige Verse weiter, so einige Merkmale, wie das aussieht, wenn wir vom Geist Gottes getrieben werden, aber auch einige Merkmale, wenn wir von unserem Fleisch, von unserem eigenen Ich angetrieben werden. Es heißt in Galater Kapitel 5, Verse 19 bis 25, offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Also hier zeigt Paulus einige Merkmale auf, wie unser Fleisch ist von Natur aus. Und wenn wir so leben, wenn wir diese Dinge uns im Leben vorfinden, dann können wir sicher sein, dass wir von unserem Fleisch, von unserem eigenen Ich, von unseren Wünschen bestimmt werden. Wenn wir das in unserem Leben vorfinden. Und er sagt, aber ich will euch zeigen, wie der Geist Gottes wirkt, was seine Frucht ist, wie euer Leben aussehen soll und wird, wenn ihr auf die Stimme des Geistes hören werdet. Die Merkmale sind folgende. Er sagt das in Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich habe jetzt weitergelesen, Verse 24 und 25 noch. Also hier haben wir gesehen, Paulus sagt ihnen die Merkmale, die der Geist Gottes mit sich bringt. Und wenn wir so leben, dieses tun, so können wir sehen an einem Menschen, ob er vom Geist regiert wird oder vom Fleisch oder von den bösen Werken des Fleisches. Und ich finde gut, wie er hier sagt, in Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, wenn wir gläubig geworden sind, wenn Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat, dann ist es noch kein Automatismus, ist das nicht selbstverständlich, dass wir auch im Geist wandeln oder im Geist leben. Der Heilige Geist ist in uns, aber wir können ihn einfach ignorieren in unserem Leben. Wir können so weiterleben wie bisher. Und wir verdrängen ihn, wir verdrängen sein Wirken in uns und dann kann er seine Funktion in uns nicht erfüllen. Deswegen sagt er ihr, wenn ihr den Geist Gottes in euch habt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Er ruft die Menschen, die Galater dazu auf, ihr habt den Geist Gottes in euch, jetzt lebt auch so, gebt ihm Raum in eurem Herzen, in eurem Leben. Ja, wie kann ich so leben, dass der Geist Gottes mich bestimmt, mich regiert? Ich wünschte, ich könnte euch sagen, was so die neuesten Erkenntnisse sind aus der Wissenschaft, wie wir das bewerkstelligen können. Aber ich kann euch auch nur die alten Sachen sagen, die über viele tausende Jahre hinweg oder über hunderte Jahre hinweg die gleichen waren und die damals den Menschen geholfen haben, richtig zu leben, dem Geist Gottes Raum zu geben. Diese Dinge gelten genauso auch für uns heute. Wir können richtig leben oder dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, indem wir die Bibel lesen. Das ist nach wie vor ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, lesen. Das Wort Gottes, die Bibel, ist das Wort Gottes. Gott wirkt durch den Heiligen Geist, durch dieses Wort. Vielleicht habt ihr das auch so erfahren in eurem Leben. Vielleicht liest man immer wieder in der Bibel, und man einige Bibelstellen liest man so und irgendwie berührt das einen nicht so. Und dann wirkt der Heilige Geist irgendwann und zeigt uns zum Beispiel auf so ein Prinzip der Barmherzigkeit. Und dann werden uns auf einmal so Bibelverse wichtig wie erbarmt euch über die Kranken oder besucht die Kranken oder gebt dem Hungernden zu essen, dem, der dürstet, gebt ihm zu trinken. Auf einmal wirkt der Geist Gottes in uns und macht uns diese Dinge wichtig. Ein weiterer Punkt ist nach wie vor das Gebet, dass wir im Gebet beständig sind, dass wir zusammen beten, dass wir alleine beten, dass wir die Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann ist es auch möglich, wie Abraham vor Gottes Augen gelebt hat und gewandelt ist, so auch wir, dass wir vor Gott leben in inniger Beziehung mit ihm. Dann werden wir auch in der Lage sein, dann sind wir befähigt, auch das Richtige zu tun, in diesem neuen Bund mit Christus zu leben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gemeinschaft, dass wir auch untereinander, zum Beispiel in Hauskreisen, in Gottesdiensten, miteinander Gemeinschaft haben. Das fördert das Ganze und dadurch werden wir erbaut und ermutigt, dran zu bleiben. Gott wirkt auch durch Predigten, durch andere Menschen und redet zu uns und das hilft uns, richtig zu leben. Weiter sagt auch die Bibel, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das heißt auch vielleicht durch Podcasts, durch Predigten, durch Vorträge, durch Gedichte und viele andere Dinge, also durch geistliche Literatur, durch geistliches Gut, werden wir ermutigt und erbaut, richtig zu leben. Der Geist Gottes kann uns daran erinnern zur richtigen Zeit und so sind wir auch befähigt und in der Lage, richtig zu leben. Ich habe heute was mitgebracht, eine kleine Sache. Vielleicht seht ihr das. Das ist so ein Farbroller. Der ist ganz neu. Ich habe den heute morgens ausgepackt, mitgenommen. Da gehört normalerweise noch ein Stiel dabei. Wofür ist so ein Farbroller gut und wichtig? Wenn wir zum Beispiel bei uns zu Hause über dem Kamin, mit der Zeit wird die Decke und die Wand schwarz drumherum oder wenn wir eine Kerze haben, dann nehmen wir so einen Farbroller. Und wenn wir jetzt noch so einen Stiel dran machen würden, der dazu passend ist, der Farbroller ist ja weiß, wie ihr das sehen könnt. Was meint ihr, wie oft oder wie lange muss ich über die Decke streichen, damit die Decke oder die Wand dann weiß wird, die dann vom Kamin oder vom Ruß dunkel geworden ist? Wenn wir jetzt einfach einen Stiel dran machen würden und so einfach drüber streichen würden. Weiß nicht, ein paar Sekunden? Ich denke, wir würden unser ganzes Leben streichen können mit dieser Farbrolle, aber die Decke würde genauso dunkel bleiben. Vielmehr würde die Farbrolle kaputt gehen. Aber was passiert, wenn wir diese Farbrolle in einen, zum Beispiel in einen Eimer mit Farbe, mit einer weißen Farbe eintauchen würden und dann darüber streichen würden? Ja, dann würden wir merken auf einmal, dass die Decke die Farbe annimmt, die im Farbeimer war, in diesem Fall weiß. Das heißt, der Farbroller alleine, der bringt erstmal noch nichts. Er muss in die Farbe eingetaucht werden und dann kommt auch Farbe an die Decke. Dann bringt es erst was. Und so an sich hat er erstmal keine Funktion. Wir werden auch merken, wenn wir einige Male drüber streichen, auf einmal wird die Schicht oder die Deckkraft immer schlechter. Und was müssen wir dann machen? Wir müssen diesen Farbroller noch einmal in den Eimer, in die weiße Farbe eintauchen und dann können wir weiter streichen. Und so ist es auch, glaube ich, mit dem Heiligen Geist. Die Bibel fordert uns dazu auf oder sagt uns, wenn wir erstmal den Heiligen Geist haben oder das, was Paulus hier gesagt hat, wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann könnt ihr mit dem einfach so umgehen wie mit einem trockenen Farbroller. Der bringt zunächst einmal nicht. Aber wenn ihr ihm Raum gebt in eurem Leben, oder wenn wir bei dem Bild bleiben, wenn ihr eintaucht, wenn ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, wenn ihr in der Gemeinschaft mit Christus lebt, wenn ihr sagt oder wenn das euer Wunsch ist, wenn das unser Wunsch ist, wenn wir sagen, Herr, wir wollen richtig leben vor dir, wir wollen dir gehorsam sein, wir wollen das Richtige tun in unserem Leben und wenn wir sagen, du Heiliger Geist, hilfe uns, führe mich und leite mich von innen heraus, das Richtige zu tun, richtig zu entscheiden, richtig zu handeln, immer wieder, dann werden wir feststellen, dass wir auf einmal mit unserem Leben das Dunkle hell machen können. Dann bringt unser Leben was, dann können wir etwas verändern, dann tut sich etwas in unserem Leben. Und wir sind nicht so, wie wenn wir einfach mit einer trockenen Farbrolle versuchen, das Dunkle zu überstreichen. Dann hat der Geist Gottes eine Wirkung in uns, dann kann er seine volle Wirkung entfalten
wenn wir ihm diese Möglichkeit in unserem Leben geben. Deswegen möchte ich auch uns aufrufen, auch durch diese Predigt heute, dass wir uns die Frage stellen, wenn wir gläubig sind, wir haben den Heiligen Geist bekommen, geben wir dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu wirken. Vielleicht können wir das auch so einfach im Gebet sagen, Heiliger Geist, du wohnst in uns, wirke in uns, befähige uns, richtig zu leben. Das, was Christus gelehrt hat, das, was Christus gesagt hat, dass es in meinem Leben sichtbar wird. Wir wollen dir gehorsam sein, wir wollen so leben, dass es richtig ist. Einfach diesen Wunsch zu haben, diesen Wunsch zu äußern, richtig zu leben. Und ich glaube, Gott wird uns dabei helfen. Ich bin mir eigentlich sicher, ich glaube es nicht nur, Gott wird uns dabei helfen, richtig zu leben, ihn zu verherrlichen und ihn zu preisen dadurch. Und ich denke auch gerade in unserer heutigen Zeit, in der Corona-Zeit, wo selbst man merkt es einfach durch die Christenheit in Deutschland, so eine Spaltung geht, vielleicht nicht eine ganz starke, aber doch eine Spaltung, eine Verunsicherung und Meinungsverschiedenheiten. Der eine hat den Standpunkt, der andere hat den Standpunkt. Und vielleicht auch in uns selber, wir wissen nicht, ja, wie sollen wir handeln? Was ist richtig, was ist falsch? Was soll ich tun, was nicht? Ich glaube auch da, oder ich bin mir fest überzeugt, auch da will und da kann uns der Geist Gottes das Richtige schenken, als Gemeinde richtig zu handeln, aber ich auch als Einzelner, als Christ, richtig zu handeln, so zu handeln, wie Gott es will, wie es richtig sein wird. Aber dafür brauchen wir wirklich diesen Heiligen Geist, der in uns wirkt, dass wir das Richtige tun. Gott helfe uns dabei. Ich möchte am Ende noch kurz zusammenfassen, damit wir so das Ganze abschließen können. Das, was wir jetzt gehört haben in dem letzten Dreivierteljahr, in dieser Predigtreihe. Dazu so eine Zusammenfassung, ich lese das einfach mal so vor. Es hat damit begonnen, Gott gibt dem Volk Israel die Gebote und Gesetze durch Mose, oder wir haben auch gesagt, das ist alter Wein oder der alte Bund. Was fand Jesus, als er auf diese Erde kam, was hat er vorgefunden? Die Menschen damals waren in Moral erstarrt, man lebte in Heuchelei, es gab ausgeprägte Machtstrukturen und Jesus wurde immer wieder gefragt, warum machst du alles anders? Dann hat Jesus diese drei Bilder gebraucht. Oh, das eine ist hier nicht da drauf. Einmal von der Hochzeit, von der königlichen Hochzeit, einmal vom alten Kleid und dann vom alten Wein und neuen Wein oder vom alten Bund und vom neuen Bund oder von Moral und Ethik, wie wir gesagt haben. Denn in der zweiten Predigt ging es darum, was soll ich glauben? Da gingen wir darauf ein, was ist so Dogmatik, die einzelnen Dogmen, das ist der Glaube oder Ethik. Und aus der Ethik heraus werden einzelne moralische Handlungen abgeleitet. Wie soll ich leben? Wie soll ich richtig leben, haben wir uns gefragt. Da haben wir vier falsche oder vier schlechte ethische Prinzipien uns angeschaut. Wenn wir das Prinzip nehmen würden, was macht mir Spaß oder macht es mir Spaß, haben wir uns gefragt, das ist ein schlechtes ethisches Prinzip. Oder machen es alle so? Oder wie hat man es früher gemacht? Oder stimmt es für mich persönlich? Da haben wir festgestellt, das sind keine guten ethischen Prinzipien, die wir für uns wählen sollten, um da einfach moralische Dinge abzuleiten. Stattdessen haben wir geschaut auf das Leben von Jesus, wie er gewirkt hat in seiner Zeit und wir konnten davon ableiten, ein erstes ethisches Prinzip, das ist die Liebe und zwar die Agape-Liebe. Die Liebe haben wir gesehen in der ersten Gemeinde und da war die Frage, was ist das höchste Gebot? Da lesen wir auch, dass es die Liebe ist. Augustinus, er hat gesagt, liebe und tu, was du willst. Das heißt, er hat auch damals schon verstanden, wenn man die Liebe hat, dann kann man eigentlich alles tun, was man will, weil durch die Liebe wird man automatisch dann eingeschränkt, um das Böse nicht zu tun. Moralische Gebote und Anweisungen, sie veralten. Wir hatten das auch jetzt mit dem Geländer zum Beispiel um das Dach. Das brauchen wir heute nicht mehr. Oder dass wir heute zwei unterschiedliche Stoffe an uns tragen können, Baumwolle und Polyester. Diese moralischen Gebote waren zeitlich bedingt. Auch heute sind viele moralische Dinge zeitlich bedingt. Und das wird vergehen. Aber diese Prinzipien, die bleiben. Liebe ist anstrengend, kostet etwas, es ist aber nicht leicht, nach diesem Prinzip der Liebe zu leben. Jesus zeigt uns diese Liebe, Jesus hat diese Liebe vorgelebt. Liebe ist auferbauend, förderlich, sie schadet nicht. Sie beherrscht mich nicht oder das Böse beherrscht mich nicht. Wir lassen auch keine Süchte an uns heran. Das zweite biblische Prinzip der Würde hatten wir. Das war das letzte Mal, da haben wir gesagt, haben wir auf das Grundgesetz geschaut, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Selbst unser Grundgesetz sagt es uns. Und auch aus dem Leben von Jesus haben wir einige Beispiele, Situationen angeschaut, wo Jesus den Menschen Würde entgegengebracht hat, wo er Menschen, die keine Würde hatten, vor anderen Menschen, die abgestempelt waren, Jesus schenkt ihnen Würde, auch wenn sie es nicht verdient haben. Jesus behandelt die Menschen mit Liebe, mit Respekt und Würde und holt sie wieder heraus. Und an dem Beispiel von dem verlorenen Sohn haben wir auch zum Schluss gesehen, wie dieser Vater ihm entgegenkommt, obwohl der Sohn so viel angestellt hat, den Vater so verletzt hat. Er behandelt ihn würdevoll, nicht wie einen Sklaven, wie einen Knecht, sagt er, sondern du bist mein Sohn. Obwohl er das alles getan hat, er gibt ihm wieder seine Würde. Und dann heute haben wir uns angeschaut, dass es ein hohes Ziel ist, etwas Schwieriges, etwas Wichtiges, dass wir richtig leben, dass dieser innere Kompass oder inwendige Kompass in uns, der Heilige Geist, in uns wirken soll. Wir haben auf Abraham geschaut, der erste Bund, er war geglückt. Gott lebte mit Abraham lebte mit Gott und das hat geglückt, dieser erste Bund. Der zweite Bund mit Mose, er bestand weitestgehend aus vielen moralischen Anweisungen und Geboten. Paulus sagt, dieser Bund ist gescheitert. Und mit Jesus, dieser neue Bund, der auch auf Ethik besteht, sage ich mal, auf diesen ethischen Prinzipien, woraus wir moralische Gebote für uns ableiten können. Gott gibt uns den Heiligen Geist. Wir wollen uns von diesem Heiligen Geist immer wieder aufs Neue füllen lassen und einfach schauen, wie sieht das aktuell bei mir in meinem Leben aus. Und ich möchte uns einfach dazu vielleicht ermutigen und aufrufen, einfach nochmal vielleicht diese Grundlage in unserem Leben zu haben. Wir wollen nach diesem Prinzip oder in diesem Bund, den Jesus mit uns gemacht hat, leben, den Heiligen Geist in uns wirken lassen, die Liebe sichtbar werden lassen und die Würde. Das ist eigentlich das, was auch Apostel Paulus jetzt zu den Galatern gesagt hat, einfach mit anderen Worten, dass die Frucht des Geistes ist, oder man könnte es auch sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe und Würde. Das wünsche ich einfach uns, dass wir mit unserem Leben den Herrn verherrlichen und ihm die Ehre bereiten. Amen. Martin wird jetzt noch die Gebetsanliegen weitergeben und dann werde ich gleich noch zum Schluss mit uns beten.